Grüße und willkommen zurück zu Immovation, eurem Podcast für nachhaltige Immobilienentwicklung. Mein Name ist Alexander Blunk. Normalerweise würde ich heute an meinen Co-Host Niklas Guttenberger übergeben. Der liegt mit Schüttelfrost leider im Bett. Daher darf ich direkt unseren Gast Günther Beierke begrüßen, der euch heute aus Berlin zugeschaltet ist. Grüße, Günther.
Hallo, guten Morgen.
Du hast uns heute ein ganz spezielles Thema mitgebracht, aber auch ein relativ nischiges. Vielleicht magst du uns einmal einführen, wer bist du, was machst du und wie bist du da gelandet, wo du heute stehst?
Ja, genau. Also ich bin der Günther Beierke, bin gelernter Kaufmann, zusätzlich Baubiologe und auch noch Sachverständiger. Und in unserem Thema geht es einfach darum, dass wir uns das Thema Qualitätssiegel nachhaltiges Gebäude, das ist ein Nachhaltigkeitssiegel, was vom Bundesbauministerium erstellt wurde, dass wir uns damit beschäftigen, weil dieses Siegel ist etwas schwer zu erlangen. Die Bauwirtschaft muss da sehr, sehr viele Nachweise erbringen. Und wir haben gesagt, wir wollen dieses Thema skalieren, sodass das für die Bauindustrie, für die Bauwirtschaft zum Standard werden können, weil wir müssen nachhaltiges Bauen in die Breite bringen. Und das ist so, wie es heute läuft, ganz, ganz schwer möglich. Und dem haben wir uns gewidmet und wir haben auch eine Lösung gefunden, wie dieses ganze Thema deutlich einfacher für die Bauunternehmer verarbeitbar ist. Also wir haben dafür gesorgt, dass wir die Bauunternehmen unterstützen, damit dieses QNG-Siegel, diese Anforderung zu deren Standard werden kann.
Bevor wir inhaltlich dort einsteigen, gerne einmal zu dir und deinem persönlichen Hintergrund. Jetzt steht man ja selten morgens auf und denkt sich, boah, QNG-Siegel, das mache ich jetzt für den Rest meines Lebens.
Ja.
Nimm uns gerne mal mit. Wie war denn dein persönlicher Weg bis hierhin?
Ja, also das ist tatsächlich ein persönliches Schicksal, was uns da ereilt hatte. Wir haben Ende der 90er Jahre ein Haus gebaut und haben natürlich nach bestem Wissen und Gewissen auch die Materialien ausgesucht, haben auch qualitativ hochwertige Materialien ausgesucht. Und da ist uns ein kleiner Unfall passiert, kann man so sagen. Wir haben, als meine Frau schwanger war mit unserer Tochter Lauren, haben wir natürlich das Kinderzimmer ausgebaut. Es war früher so, man hat nicht ein Haus komplett gebaut. Man hat so eine Ausbauvariante gehabt. Und als wir das Zimmer aktiviert hatten, als meine Frau sagte, wir werden wieder eine Person mehr, hat sie in dem schwangeren Zustand mitgeholfen, die Malerarbeiten zu machen, also das Zimmer einzurichten. Und man muss sich so vorstellen, dass wenn man Materialien verarbeitet, Farben, Boden, Kleber und so weiter, dann emittieren da Schadstoffe, also Giftstoffe heraus. Und meine Frau hat die 1:1 über die Nabelschnur an das ungeborene Kind weitergegeben. Und unsere jüngste Tochter ist also schwerst umweltkrank zur Welt gekommen. Ihr müsst euch vorstellen, da ist ein kleiner Erdenbürger und der ist sieht von oben bis unten aus wie ein Brandopfer dritten Grades. Hat eine sehr, sehr, sehr starke Neurodermitis gehabt, eine Graphitis und war so gegen alles allergisch. Und nach einem Irrweg bei verschiedenen Ärzten und durch ganz Deutschland mit Kuren haben wir mal einen Baubiologen kennengelernt. Es war damals ein sehr seltener Beruf. Und der hat gesagt, lass doch mal schauen, ob die Ursache an eurem Haus liegt. Und damals hatten wir wirklich nach jedem Strohhalm auch gegriffen, haben eine Schadstoffmessung machen lassen. Und das dauert dann 2 Wochen, dann kommt das Ergebnis. Und es war wirklich unser Haus. Also wir haben da große Mengen flüchtige Schadstoff ins Haus gebracht. Und ich war also quasi, ich war verantwortlich für dieses Leid, was jahrelang andauerte. Und da habe ich gesagt, das darf nie wieder passieren. Ja, das ist ein tiefer Schock, den man so empfindet. Und dann fing ich an, mich zu informieren mit dem Thema Baubiologie, Wohngesundheit. Aber es gab leider nichts zu der Zeit. Google war noch nicht ganz so weit. Und dann habe ich nochmal eine Ausbildung zum Baubiologen gemacht. Da ging es also hauptsächlich um Wohngesundheit, um schadstoffarme Bauen. Und habe dann in der Zwischenzeit ganz, ganz viele Bauunternehmen auch dazu verholfen, gesunde Häuser zu bauen. Und das war die Vorstufe zur Nachhaltigkeit, kann man sagen. Denn der Beruf des Baubiologen ist ganz eng verbunden mit der Nachhaltigkeit natürlich. Und so kam ich dann an ein Unternehmen. Rot-Massivhaus hat mich dann eingeladen, bei sich tätig zu werden. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen jetzt nachhaltig bauen. Aber die Frage ist es, wie? Und da haben wir uns dann ganz doll eigentlich in das Thema reingekniet, haben die Aufgaben identifiziert. Weil wir wollten einfach, dass Häuser im Standard nachhaltig sind und nicht teurer werden als ein normales Haus. Und vor allen Dingen dürfen in den Unternehmen, darf die Arbeit nicht mehr werden. Das waren die 2 Aufgaben und das haben wir gelöst.
Wenn ich darauf nochmal, ich mache nochmal 1-2 Schritte zurück. Einmal zu der Baubiologie, weil ich den Begriff vorher so selten bis wenig wahrgenommen habe. Was sind denn vielleicht so Geschichten oder Unterstützung, die du schon in dem Bereich geleistet hattest, die dir auch heute noch direkt weiterhelfen?
Ja, das wichtigste Thema ist eigentlich, also Ein Baubiolog beschäftigt sich eigentlich mit der Auswirkung des Wohnraums auf den Menschen. Das heißt, was machen künstliche Stoffe wie Farben, Lacke, Möbel mit dem Körper? Machen die wirklich krank oder nicht? Das sind so diese gesamten Themen, was ein Baubiologe macht. Und es gibt da so viele Erlebnisse, die wir in der Zeit natürlich auch gemacht hatten. Eine junge Familie hat ihr Haus renovieren lassen und ist komplett, die ganze Familie schwerst erkrankt. Der Vater war arbeitsunfähig und dann sind wir rein. Der Baubiologe macht auch Schadstoffmessungen. Da geht also auch in die Diagnostik hinein. Und das war ein großes Leid, einfach nur verursacht durch Farben und Lacke. Es ist nicht bei allen Materialien so. Manchmal ist es ein Mix, manchmal sind es verschiedene Dinge, die zusammenkommen. Aber da muss man einfach schauen, weil die Häuser haben eine viel dichtere Luftwechselrate. Also die sind nicht mehr so undicht wie früher. Und dadurch haben wir auch viel, viel mehr Schadstoffe in den Gebäuden. Und das müssen wir ändern, das müssen wir ins Bewusstsein bringen, dass Menschen sagen, okay, Achtung, wenn schon irgendetwas ein bisschen riecht im Baumarkt, ja, dann Finger weglassen davon, weil wir haben ein ganz tolles Messgerät mitten im Gesicht, das ist unsere Nase und die kann man ganz gut nutzen.
Dann gehen wir von da direkt in den Bereich rein, den du dich heute verschrieben hast. Und du hast ja, also auf, wenn man eure Website durchliest, ihr habt mehrere Preise gewonnen, ihr seid sehr aktiv tätig, ihr seid in verschiedenen Verbänden aufgestellt. Also ihr macht ja und tut ja sehr viel und ein ganz wichtiger Bereich davon ist ja auch die Kommunikation und das hört man schon raus, wenn du so drüber sprichst. Also Nachhaltigkeit muss einfach sein, ne? Nachhaltigkeit made simple, Q&G made simple. Es darf nicht mehr kosten. Also da gibt's ja ganz viele Sachen, vor allen Dingen, ne? Wir haben jetzt auch einen Regierungswechsel, wo man auch mit einigen, wie sagt man das, Vorbehalten auch zu kämpfen hat, durchaus, wenn man in diesem Bereich arbeitet. Was gibt dir die Energie, dafür tagtäglich aufzustehen und das weiterzumachen? Also besonders in dem Bereich, in dem du jetzt tagtäglich sitzt.
Ja, es hängt mit der Vergangenheit zusammen, dass es einfach so meine Herzensangelegenheit geworden ist, Gebäude gesund zu bauen und jetzt natürlich auch nachhaltig zu bauen. Und man darf die Nachhaltigkeit jetzt nicht einfach nur auf CO2 reduzieren, das ist ein wichtiger Punkt. Aber wir wollen auch, dass viel Schaden vermieden wird, dass vielleicht Kinder nicht krank werden, weil wir einfach wissen, was dafür getan haben, dass der Wohnraum gesund ist. Das hat noch nichts mit wirklich mit Öko zu tun. Öko ist nicht per se gesund. Es gibt Menschen, die werden durch Natur krank. Denken Sie einfach mal an einen Pollenallergiker, der ist von der Natur krank geworden. Aber wir sagen, es sollen gesunde Innenräume sein. Und das ist der Motor, weil wir haben es wirklich mehrere Jahre erlebt. Das war eine ganz, ganz schwierige Zeit für uns. Und der Motor hält heute immer noch an. Und das Ziel ist es einfach, die Nachhaltigkeit in die Breite zu bringen, weil Sie sagten selber, es gibt viele Vorbehalte. Die Bauwirtschaft ist natürlich ein bisschen überrannt worden mit dem Thema. Es wurde etwas festgelegt, ein QNG-Siegel, was meiner Ansicht nach eine tolle Chance ist für die Bauwirtschaft. Aber die Anforderungen, die sehen im ersten Moment etwas überwältigend aus. Ja, deswegen ist es ein bisschen, es ist noch nicht so richtig durchgestartet und wir helfen aber den Unternehmen, sagen, schau mal her, du hast keinen Mehraufwand auf den Baustellen. Das ist ein reiner Verwaltungsakt. Also im Sinne des QNG ist Nachhaltigkeit einfach nur eine Nachweisdokumentation. Auf den Baustellen ändert sich fast nichts. Und das versuchen wir auch immer wieder mit dem Thema Nachhaltigkeit made simple zu sagen, es ist nicht Mehrarbeit. Traut euch daran an die Sache. Es bietet eine Riesenchance auch für die Immobilienbranche. Ich will nur das Wachstumschancengesetz ansprechen, was hier wirklich, wirklich für Investoren eine tolle Möglichkeit ist, hier auch steuerlich abzuschreiben. Und das beginnt jetzt gerade ganz dolle zu zünden.
Vielleicht können wir uns da mal kurz reinlehnen. Vielleicht mal in 3 bis 5 Sätzen zusammengefasst. Du hast gerade schon angesprochen, was das QNG-Siegel macht, was es braucht. Aber was ist es erstmal per Definition und auch aus dem Wachstumschancengesetz? Was sind die genauen Vorteile, die ich vielleicht auch als Anlegerin oder Selbstnutzer daraus ziehe, wenn ich danach baue?
Genau. Also das Qualitätssiegel nachhaltiges Bauen ist ja eine Konsequenz von der Taxonomieverordnung, von dem Green Deal von der EU. Wir wollen ja CO2 einsparen. Und das QNG, das Bundesbauministerium, ich kürze das mal ab, das Bundesbauministerium hat ein Mittel geschaffen, um Nachhaltigkeit vergleichbar und messbar zu machen, damit es zu einer Grundlage für Fördermittel wird. Also hier sind verschiedene Anforderungen, das sind 3 große Themen, das ist einmal um Ökologie geht es da, da geht es um Ökonomie und da geht es um die soziokulturelle, funktionale Qualität, das ist ein schwieriges Wort, hier wird alles betrachtet, was den Menschen irgendwie gut tut, das ist die Lichteinstrahlung im Haus, das ist der sommerliche Wärmeschutz. Und diese Punkte werden alle genau vorgegeben und da gibt es einen Katalog und da muss man eine Punktzahl erreichen. Und wenn man diese Punktzahl erreicht, wenn man die nachweisen kann, dann bekommt man dieses QNG-Siegel und das ist für Bauherren und Investoren besonders interessant, weil hier geht es natürlich auch um Fördermittel, hier geht es um zinsvergünstigte Darlehen, die die Bauherren dadurch bekommen. Hier will man einfach fördern, dass Menschen ja nachhaltig bauen und das zahlt sich auch aus, besonders wenn man jetzt das Wachstumschancengesetz uns anschauen. Hier ist es so, wenn man also Wohnraum schafft, also nicht für die Eigennutzung, sondern Wohnraum schafft, in der Regel geht es hier um Mehrfamilienhäuser, dann kann der Investor zu seiner normalen Abschreibung nochmal die Sonderabschreibung nutzen, Paragraph 7. Und das ist schon ein sehr, sehr starker Anreiz für Investoren, weil da ist viel Geld, was man da zurückbekommt über die steuerliche Abschreibung. Und das ist ein ziemlich starker Motor im Moment. Und den braucht es auch, weil wir müssen Wohnungen bauen.
Das klingt alles erstmal schon mal sehr positiv. Gleichwegs habt ihr euch ja auch da mit einer Produktlösung selber situiert. Mein Gefühl ist auch, wenn ich mir alles dazu anschaue, dass es bisher sehr bürokratisch war, dass die Leute, die es prüfen sollten oder am Ende auch festlegen müssen, ob man diesen Status wirklich erreicht hat, ob man dieses Siegel wirklich bekommt, dass die sehr, sehr starken Aufwand hatten und man sich da auch teilweise drin verloren hat. Vielleicht nimmst du uns mal mit. Ja. Was für eine Situation habt ihr vorgefunden, bevor ihr da selbst eine Lösung für geschaffen habt?
Also du hast es ziemlich gut auch beschrieben. Es ist also so, dass wenn man so ein Projekt startet, muss man einen Auditor haben. Und der Auditor prüft die Unterlagen, die eingereicht werden, um halt eben die Vorarbeit zu machen für die Zertifizierung. Aber es gibt in den meisten Fällen gibt es eine Kommunikationslücke zwischen dem Auditor und dem Bauunternehmer. Der Bauunternehmer weiß oftmals nicht, was er erbringen muss, so, was er für Daten nachweisen muss. Und der Auditor bekommt die am Ende halt auch nicht. Und dadurch hat der Auditor wahnsinnig viel Aufwand im Nachhinein, diese vielen, das sind teilweise 200, 300, 400 Dokumente, hat er Mühe, die ranzuholen und das kostet unheimlich viel Zeit. Das verbrennt natürlich auch Leute, weil die nicht weiterkommen und das ist ein großes Manko. Deswegen ist ein bisschen, das QNG kommt rüber so, es ist zu viel Aufwand und nein und alles zu teuer, ist aber nicht so. Und wir haben gesagt, wir wollen diesen Prozess vereinfachen. Wir sehen uns so ein bisschen als Brücke zwischen dem Auditor und dem Bauunternehmen. Indem wir den Bauunternehmen mit Workshops so weit schulen, dass er die Prozesse im Unternehmen QNG-gerecht macht. Das heißt, wir helfen denen, dass sie sagen, ich kann ab jetzt nach QNG bauen. Dann erhöhen wir diese Nachweisdokumentation, die der Bauunternehmer erbringt. Und dadurch hat es der Auditor auch wieder leichter zu auditieren. Der bekommt also auf den Punkt genau die Unterlagen, die er eben braucht und kann die Arbeit machen, die er machen muss, auditieren und nicht Nachweise zusammenzusuchen. Und da das trotzdem noch ein großer Aufwand ist, haben wir eine Software geschrieben, die dem Unternehmer hilft, immer den Überblick zu behalten, wo steht mein Projekt, was habe ich schon an Unterlagen gebracht. In der Software sind ganz viele kleine Helferlines eingebaut, wo wir auf Knopfdruck verschiedene Dinge versenden können oder der Unternehmer kann verschiedene Dokumente verschicken zur Unterschrift und dann sofort wieder eingliedern in die Software. Und wenn alles am Ende fertig erbracht ist, kann man die Daten exportieren und der Unternehmer hat seine Arbeit gemacht, der hat die kompletten Unterlagen erstellt und der Auditor, der kann ja auditieren und das QNG-Siegel beantragen. Also es ist eine deutliche Vereinfachung. Es ist ein Projektmanagementsystem, aber speziell auf das Thema Nachhaltigkeit entwickelt.
Jetzt kann ich mir vorstellen, es ist ein sehr positives Thema. Es ist ein bisschen komplex, es ist nicht unglaublich kompliziert von dem, was ich bisher wahrnehmen durfte, aber es hat ganz viele verschiedene Verschaltungen. Wenn ihr dazu Leute schult, wenn ihr da Leute mit auf die Reise nehmt und ihnen zeigt, was möglich ist, da kann ich mir vorstellen, dass da der ein oder andere Aha-Moment einsetzt. Magst du uns vielleicht da mal ein paar Beispiele mitgeben, was Leute dann für sich festgestellt haben?
Ja, genau. Also die Schulungen, die sind ja unterschiedlich gestaltet. Wir machen erstmal einen Workshop mit der Geschäftsleitung, damit wir mal sehen, wo steht das Unternehmen, wie ist der energetische Standard, wo müssen wir genau was verändern, damit es am Ende auch gut funktioniert. Wenn wir das gemacht haben, dann gibt es einen zweitägigen Workshop. Da gehen wir wirklich zielbewusst individuell in alle Themen hinein, schulen die Mitarbeiter, die damit zu tun haben, ganz genau, dass die am Ende da auch alle Bescheid wissen. Und da kommen eben diese Aha-Momente. Mein Mantra ist es immer wieder, Nachhaltigkeit ist machbar. Es ist auf der Baustelle kein Mehraufwand. Und ich könnte normale Materialien verwenden. Das sind ja die größten Ängste. Und der Investor hat natürlich auch Ängste oder der Bauunternehmer sagt auch, Okay, wenn ich den Aufwand mache und es wird nicht zertifiziert, was ist denn dann? Bin ich dann in der Haftung? Aber das kann ja nicht passieren, weil es wird ja im Vorfeld viel geprüft. Also Nachhaltigkeit fängt nur nicht nur bei den Mauern des Gebäudes an, es fängt ja viel früher an in der Planung. Nimmt man den Architekten mit an die Hand und sagt, guck mal hier, es gibt Anforderungen für die Barrierefreiheit, du musst eine Umnutzung nachweisen. Das heißt, wir müssen theoretisch sagen, es ist rollstuhlgerecht umbaubar. Ja, das nimmt schon viel Angst weg, dass wir nicht rollstuhlgerecht bauen müssten, wenn wir das nicht wollen. Wir müssen nur die Umnutzung nachweisen. Und da kommt Stück für Stück kommt die Erkenntnis, ah Mensch, es ist ja gar nicht so viel. Oder diese Anforderungen, diese 19 Aufgaben, Themen, die zu erfüllen sind, davon müssen wir so viele erbringen. Das ist Anforderung des Bauamtes. Wir müssen den Schallschutz nachweisen, wir müssen den sommerlichen Wärmeschutz nachweisen, den visuellen Komfort. Ganz viele Dinge sind so Standard. Also es ist nicht alles komplett neu, es sind nur einige Punkte, die wir betrachten müssen. Und das ist der größte Aha-Effekt, wo die Firmen sagen, es ist ja gar nicht so dolle. Ja, es ist gar kein Damoklesschwert, es ist eine wirklich gute Chance, die man nutzen kann, um natürlich auch für sich eine Wertschöpfung zu machen, weil wir müssen auch den Bedarf, der gerade entsteht durch die Investoren, der muss auch gedeckt werden. Ne? Und der Bedarf steigt von den Investoren durch eben dieses Wachstumschancengesetz. Und am Ende dieser zwei Tage sind die alle erstmal ein bisschen satt, weil das ist viel Stoff, den wir da vermitteln. Aber dann sind die frohen Mutes und gehen auch wirklich mit viel, viel Motivation ran. Und alle Firmen, die wir bisher durchgeschult haben, haben in kurzer Zeit danach QNG-Aufträge geschrieben. Also das ist wirklich messbar, dass da auch was passiert.
Jetzt habe ich persönlich das Gefühl, dass ihr ja ganz viel von der Vorbereitung den Leuten vorwegnehmt und das schon mit habt einfließen lassen in eure persönlichen Lösungen. Wie lange habt ihr getüftelt, um an dem Punkt zu stehen, wo ihr jetzt heute seid?
Ja, also das war 2022. Zu dem Zeitpunkt konnte uns auch niemand sagen, wie es wirklich funktioniert. Die Bewertungssysteme, die haben gefragt, was wollt ihr gerne haben? Da haben die gesagt, reicht es erstmal ein, ja, und dann werden wir sehen, ob es genehmigt wird. Also das war damals auch für die Bewertungssysteme ein ganz junges Thema. Und da haben wir für uns beschlossen, haben gesagt, okay, wir wollen zwei Aufgaben wollen wir lösen. Die erste Aufgabe war, niemand im Unternehmen darf mehr Aufwand haben. Ihr müsst euch vorstellen, 2022 waren in den Unternehmen richtig viele Aufträge da. Die waren also, da war richtig Druck im Kessel. Und die zweite Aufgabe, die wir uns gestellt haben, die war, das Haus darf nicht teurer werden. Die beiden Aufgaben haben es nicht wirklich leichter gemacht und ich glaube, wir haben fast 1800 Stunden mit verschiedenen Teams gearbeitet, weil wir immer zwei Schritte vor, ein zurückgegangen sind bei dieser Entwicklung. Und dann haben wir es tatsächlich hinbekommen, ja, dass auch man dann garantieren kann, dass das Haus das QNG-Siegel erhält. Das war ja das Thema zum Standardisieren. Und der Schmerz war am Anfang doch ganz schön groß, weil, wie gesagt, selbst Auditoren konnten uns nicht helfen, weil es einfach viel zu frisch war. Und das war schon ein großer Aufwand, aber es hat sich gelohnt. Und wir können das, was wir entwickelt haben, weitergeben, sodass für den Unternehmer, ich sage mal, der Schmerz klein ist. Ein bisschen am Anfang ist es anstrengend für ihn, aber wenn er ein Projekt hat, dann läuft es also so weit. Und das waren die größten Momente. Also es war eine gute, eine schöne Zeit, die wir da entwickelt haben, aber manchmal auch frustrierend, weil wir wieder von vorne anfangen mussten. Aber das hat es eben. Das ist normal.
Wie stark wirken sich gerade gesetzliche Veränderungen auf euch aus? Ich kann mir vorstellen, es ist ein Bereich, der sich stetig weiterentwickelt, der ab und zu dann auch erstmal, so wie du es gerade beschrieben hast, klarer wird, aber dann natürlich auch durch neue Gesetzgebung, durch Veränderungen im Markt sich deutlich verschieben kann. Wie habt ihr da die letzten zwei Jahre seit 2022 auch wahrgenommen?
Die gesetzlichen Regelungen sind zum Teil auch etwas verwirrend. Wir haben das Gefühl, dass was beschlossen wurde, wie das QNG-Siegel und wenn Firmen wie wir uns damit beschäftigen und eine Lösung gefunden haben, dann soll es eine neue Lösung geben. So, und da ist es ein bisschen schwierig, da wieder gegen anzugehen an den richtigen Stellen in dem Bundesbauministerium, dass wir sagen, hey, okay, wir haben uns ja drauf eingeschossen jetzt, das können ja nicht wieder was komplett Neues machen. Ja, das zeigt also ein bisschen, dass auch in den verantwortlichen Stellen der Eindruck da ist, dass nicht immer alles so klar durchdacht ist. Man probiert was, verändert das, passt das wieder an. Das ist ja prinzipiell nicht falsch. Und manchmal geht es aber zu schnell. So, die Wirtschaft muss sich erstmal darauf einstellen, auf das ganze Thema. Letztendlich ist es ja keine Sache unseres Gesetzgebers unserer Regierung. Das kommt ja alles eigentlich von der EU. Ja? Und man muss um diesen Green Deal einzuhalten, gab es ja die Taxonomieverordnung. Das heißt, man muss diese Nachhaltigkeitsziele in nationales Recht umwandeln. Und das ist ein Teil davon, das QNG. Das geht so weit, dass man auch sagt, auch die Banken müssen die Nachhaltigkeitskriterien des Unternehmens und auch des Bauvorhabens mit in ihre Bewertung mit einbeziehen. Und seit 1.1. ist es Pflicht, dann müssen die das tun. Ich erkläre es nur in ganz kurzen Worten. Das war bisher nicht so. Das heißt, man konnte es tun, hatten sie ein bisschen ja drumherum Lösungen gesucht. Aber seit 1.1. muss das geschehen. Das heißt, wenn jetzt also ein Investor, ein Bauherr ein Gebäude finanzieren will und kann halt eben diese Taxonomie-Richtlinien, diese ESGs, die es da benötigt werden, nachweisen, dann wird auch da an der Stelle der Zins besser sein. Es wird auch der Folgezins in 10 Jahren vorteilhafter sein, weil einfach die Bank das viel besser nachweisen kann und auch der BaFin gegenüber, also der Aufsichtsbehörde, sagen kann, schau mal hier, wir haben hier alles richtig gemacht und haben die Nachhaltigkeit mit bewertet. Also es gibt auch in 10 Jahren, wenn man in die Verlängerung geht oder in die Neuverhandlungen geht, auch wieder Vorteile, dass der Zins an der Stelle besser ist.
Das sehen wir ja, also wir haben ja auch alleine der Gap zwischen hochenergetischen Gebäuden und Worst Performing Buildings ist riesig im Markt mittlerweile, auch von den Preisen pro Quadratmeter, und der wird gefühlt von Tag zu Tag noch größer. Also da stellt man sich natürlich deutlich besser auf. Wenn wir jetzt einmal ich würde einmal nochmal einen Schwenk machen in die persönliche Note. Wie müssen sich die Menschen da draußen so einen Arbeitsalltag von Günther Beierke vorstellen? Was machst du den ganzen Tag?
Das ist sehr durchwachsen natürlich. Ich sitze natürlich oft auch, wie jetzt gerade hier, in Online-Meetings, wo wir die ersten Termine machen. Die nächsten Steps sind, dass ich also auch viel unterwegs bin. Ich war gestern also in der Nähe von München, heute bin ich in Bamberg. Nächste Woche bin ich wieder woanders. Also das ist schon sehr, sehr aufregend, weil wir die Schulung machen müssen, Gespräche führen müssen, Vorträge machen müssen. Und wir lernen jeden Tag tatsächlich dazu. Aber die Mission ist einfach die, dass wir das Thema Nachhaltigkeit in die Breite bringen müssen. So. Und das ist so mein Tagesgeschäft. Also wir haben immer das Mantra auch bei Landesbauverbänden, bei Vorträgen. Unser Wissen wird natürlich jetzt auch überall gefragt. Wie kriege ich das wirklich so hin, dass es am Ende einfach ist? So. Und das ist so die Hauptaufgabe, dass ich also durch Deutschland reise und an verschiedenen Stellen natürlich sage, es ist machbar, es funktioniert und es erzeugt keinen Mehraufwand für euch.
Was mir massiv auffällt in der Art und Weise, wie du kommunizierst, ist, wie positiv du das ganze Thema hältst, aber nicht so naiver Optimismus, sondern schon sehr reflektierter Optimismus. Wie nimmst du da vielleicht auch die Außenwelt wahr? Öffnet sich dafür Deutschland gerade? Also ich meine, ihr kriegt immer mehr und mehr Anfragen. Das heißt, für euch scheint es ja soweit zu klappen. Aber ist das eine Sache, ein Trend, den du allgemein siehst, oder betrifft das jetzt erstmal nur euch?
Also wir sind ja in dem, was wir machen, tatsächlich die Einzigen in Deutschland, die das von diesem Konzept so macht. Es ist natürlich an der Stelle, dass die Menschen oder die Firmen jetzt nicht plötzlich alle nachhaltig geworden sind. Es ist ein Prozess, der so passiert. Im Moment ist es so, dass viele Investoren sagen, hey, okay, ich will halt eben die steuerliche Abschreibung. Ja, dann sind die im Sinne des QNG nachhaltig, ja. Aber nachhaltig ist ja ein riesengroßes Thema. Das wird also in den QNG nicht so komplett betrachtet. Aber das braucht auch ein bisschen. Das muss ich auch erstmal im Markt festigen, in der ganzen Ablauf hier. Dann wird es auch breiter werden. Man muss sich so vorstellen, Nachhaltigkeit ist ja nichts Neues. Es gibt ja Bewertungssysteme, die schon seit 20 Jahren auf dem Markt sind, der DGNB zum Beispiel. Aber da ging es immer nur um große Gebäude, um Quartiere, um Verwaltungsgebäude, um Bankengebäude, also riesengroße Projekte, die dann mit einem ziemlich hohen Status quasi zertifiziert wurden, Gold, Platin und so weiter. Und hier ging es darum, hier war von dem Investor einfach ja das Engagement da, eine möglichst hohe Zertifizierung zu bekommen. Und darauf haben sich große Firmen auch soweit vorbereiten können in den letzten 20 Jahren. Da ist Wissen da, die können die Sachen umsetzen. Und jetzt kommt es aber das Thema, dass diese Großprojekte weg sind und wir müssen jetzt, oder jetzt kommen diese kleinen Projekte. Klein meine ich jetzt nicht, dass das nur ein kleiner Anbau ist oder sowas, ja. Und diese ganzen kleinen mittelständischen Bauunternehmen, diese KMUs, die sind ja für 80% aller Neubauten im Wohnbereich verantwortlich. Und jetzt muss das in die Breite gebracht werden. Und das haben auch die Bewertungssysteme erkannt, dass man also erstens da weg muss von diesen High-Level-Zertifizierungen, sondern sagen, was ist die Mindestanforderung? Wir müssen den Einstieg für alle machbar und umsetzbar machen. Und dann wächst auch die Nachhaltigkeit in den Kopf so ein bisschen mit.
Es klingt ja so, als wärt ihr deutschlandweit gefragt, als müsstet ihr euch gerade auch häufig strecken und wachsen. Wie sieht da euer Plan aus, damit ihr den Bedarf überhaupt abdecken könnt?
Genau, also wir wachsen. Wir wollen wachsen, wir wachsen auch noch viel mehr. Die Einarbeitung ist ein bisschen aufwendig, weil es ein sehr spezielles Thema so ist, aber es funktioniert. Wir haben ziemlich viele Multiplikatoren, die uns also einsetzen, die uns auch unterstützen, die uns natürlich auch in eine gewisse Weise auch tragen. Da gibt es ja große Landesbauverbände, die uns natürlich auch ein bisschen Arbeit abnehmen, indem die sagen, okay, kommt, wir machen jetzt mal eine Veranstaltung, Präsenz oder online. Und dann habe ich schon mal eine ziemlich große Reichweite, dass wir also hier auch vielen, vielen Menschen auch helfen können. Aber es ist natürlich, wir wachsen, wir wollen wachsen, weil wir wollen noch viel, viel mehr machen. Es gibt noch viele Ideen, die wir damit reinbringen können, wie es noch einfacher werden kann. So, aber wir sehen erstmal sehr, sehr positiv in die Zukunft.
Dann kommen wir zu der Frage, die wir zum Ende des Podcasts immer stellen. Wenn du den Menschen da draußen eine Sache mitgeben könntest, das kann jetzt was mit Nachhaltigkeit zu tun haben, das kann auch was mit deinem Thema zu tun haben, muss es aber nicht, kann auch ein reiner Lebenstipp sein. Was wäre das?
Achtet auf eure Gesundheit in den Wohnräumen. Das ist so eine der wichtigsten Informationen, die ich bringen kann. Achtet drauf, was ihr für Materialien einbaut, was ihr für Teppiche, für Wandbelege einbaut. Achtet drauf, was so kleine Duftflakons machen, die auch vielleicht gut riechen. Jeder kennt im Hotel diese Flakons mit diesen Strohhalmen drauf, was alles gut riecht. Das sind alles Schadstoffe, die wir einatmen und die wirklich nachhaltig unsere Gesundheit beeinflussen. Guckt einfach, auch wenn es gut riecht, muss es nicht unbedingt gesund sein. Und das ist die Maßnahme, viel lüften und dann sollte das auch ganz gut funktionieren.
Dann sage ich stellvertretend für Niklas und mich an der Stelle einmal vielen lieben Dank, dass du dich heute zur Verfügung gestellt hast. Danke für das angenehme Gespräch und euch da draußen noch einen wunderschönen Tag, wo auch immer ihr seid.
Danke, ich wünsche euch auch alles Gute, bleibt gesund und vielleicht sehen wir uns.
Bis dahin.